Hey und willkommen beim Coachingfunk mit Irene. Inspirierende Gespräche mit Bezug zur menschlichen Psyche, spannende, aber auch Tabuthemen erwarten Sie. Ein Augenzwinkern inklusive, here we go! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist mal wieder Zeit für ein Thema, das vielleicht so in unserer Gesellschaft, wie soll ich sagen, sicher ein bisschen für Aufruhr sorgt, denn wir bekommen ja so gewisse Sachen so gerne übergestülpt. Und ihr kennt es mir mittlerweile, ich möchte mit den Themen, die vielleicht ein bisschen so unter Tabuthemen fallen, ja auch aufräumen. Und insofern bin ich froh, dass ich jemanden gefunden habe, was gar nicht so leicht war, denn heute geht es um Polyamorie. Ja, was das genau bedeutet, da kommen wir noch später drauf zu sprechen. Aber durch eine liebe Beraterkollegin hat sie mir quasi den Kontakt gelegt zum lieben Stefan, der eigentlich anders heißt, aber gerne Stefan heute genannt werden will, was sicher auch gute Gründe hat. Ja, und der liebe Stefan ist jetzt auf der anderen Seite der virtuellen Leitung. Und ich begrüße dich ganz herzlich, Stefan. Danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Hallo.
Hallo Irene. Ja, ich freue mich auch schon auf das Gespräch.
Sehr gut. Also ich glaube, Polyamor zu leben bietet ja so einige Challenges, unter anderem auch die zeitliche Komponente. Es war gar nicht so leicht, mit Stefan dann einen Termin zu bekommen. Und wir kommen auch dann noch später bei den Fragen darauf zurück. Ich glaube, Polyamor zu leben ist auch wirklich eine Herausforderung, was das Zeitmanagement anbelangt. Aber gehen wir mal der Reihe nach vor. Bist du bereit, Stefan?
Ja.
Sehr gut. Seit wann lebst denn du dieses Konzept der Polyamorie? Kannst du das ein bisschen festmachen, zeitlich?
Ja, voll. Seit gut 1,5 Jahren, sage ich immer. Ich habe jetzt noch einmal nachgeschaut. Das war der 29. August 2022. Also ist schon ein bisschen, da haben wir uns entschieden, unsere Beziehung zu öffnen.
Okay. Also das heißt, du warst davor monogam, ist das korrekt?
Ja, genau. Ich habe in einer fast zehn Jahre haben wir monogam gelebt, waren schon verheiratet und haben dann gemeinsam beschlossen, die Beziehung zu öffnen. Und in dem Zuge dann habe ich vor allem, aber wir beide recht viel recherchiert und uns eingelesen, und dann war recht schnell klar, dass wenn dann so Polyamor vor allem mich sehr angesprochen hat inzwischen, ist dieses Label für uns beide voll so. Also identifizieren wir uns sehr damit.
Sehr gut. Also die Elisabeth Rieder hat ja auch in der Beraterkiste im Podcast dazu gesprochen. Ich werde auch in den Shownotes dazu den Link teilen. Da hat sie irgendwie auch gemeint, es ist auch die Frage, ob Polyamorie jetzt aus einer Fülle oder aus einem Mangel heraus besteht, also diese Entscheidung, Polyamor zu leben. Kannst du mir das, glaubst du, irgendwie ein bisschen erläutern?
Ja, ich denke mir, also da wurde ich auch sehr viel davor gewarnt und finde das auch einen sehr, sehr guten Ratschlag, das eben nicht aus einem Mangel heraus zu machen. Ich denke mir, das ist eher ein klassisches Vorurteil ein bisschen für Polyamore. Also das eine ist, dass alle denken, ja, man will sich nur ausprobieren und viel Sex haben. Aber das andere ist eben, dass man sagt so, ja, es funktioniert überhaupt nicht, probieren wir es doch mal zu öffnen. Und das ist so der Anfang vom Ende. Das bin ich mir sicher nach wie vor, dass viele über uns beide denken, dass wir so in unserem Ende ein bisschen das halt herauszögern damit. Das war es bei uns nicht. Ich habe damals voll gefühlt, dass es aus der Fülle heraus war und dass wir uns voll sicher fühlen und auf dem aufbauend noch mehr starten können. Und im Nachhinein würde ich auch behaupten, also man kommt immer auf viel drauf bei Polyamorie. So die eher auch von der Elisabeth Rieder habe ich dieses Polyamorie ist ein Selbsterfahrungsturbo. Aber ich würde nach wie vor sagen, dass wir es wirklich so 90% aus der Fülle gestartet haben und nicht aus einem Mangel heraus.
Okay, also das auch die Empfehlung an Menschen, die überlegen, diesen Weg zu gehen. Definitiv ja, nicht aus einem Mangel heraus.
Ja, ist ein bisschen vergleichbar mit, es läuft nicht so, kriegen wir ein Kind. hilft meistens auch nicht. Im Gegenteil, also das macht es nur noch komplizierter. Also
ja.
Polyamorie ist auch nichts, was die Beziehung irgendwie einfacher macht.
Kann ich mir vorstellen, ja. Vor allem, ich stelle mir vor, wie ist das, wenn du zum Beispiel Leute kennenlernst oder auch man fragt dann, na und, bist du in einer Partnerschaft? Oder wenn man vielleicht im Kollegenkreis so plaudert, was hast du am Wochenende gemacht? Wie offen gehst du oder ihr mit diesem Lebensstil um? Ja, wer weiß Bescheid? Ist das für dich ein ganz offener Umgang oder irgendwas, wo man auf Widerstand oder viele Fragen stößt?
Unterschiedlich. Also es war bei uns ein Prozess, so wie es bei vielen ist, wo man tendenziell immer sicherer wird in dem Lebensstil und dann auch immer mehr Leute damit konfrontiert. Es gibt manche, die einfach sehr radikal sagen, ich sag's allen und die Freunde, die ich dadurch verliere, sind es eh nicht wert. Wir haben das eher vorsichtig gemacht, aber recht bald Familie, also so Geschwister und Eltern gesagt, weil wir denen recht nahe leben. Und besten Freundinnen und inzwischen wissen es eigentlich im Freundeskreis fast alle und also echt nur so weitere, die Bekannte würde ich fast sagen, die es nicht so wissen und auch Kolleginnen haben wir jetzt schon einzelne, mit denen wir auf freundschaftlicher Ebene auch sind, wo wir es reden, aber jetzt, ich weiß nicht, ob ich sie den Großeltern erzählen werde, ist die Frage, ob das auch so wichtig ist, genau.
Ja, die leben wahrscheinlich halt auch noch in ganz anderen Werten und Traditionen. Da ist halt auch die Frage, ist der Aufwand oder diese Transparenz wirklich notwendig? Kann ich nachvollziehen. Aber toll, dass ihr trotzdem, habe ich das Gefühl, vielen oder fast allen Menschen, die euch wichtig sind, davon erzählt habt und offen damit umgeht. Also gleich ein Appell an andere Polyamor-Lebende, die vielleicht da den Umgang nicht so finden. Es zahlt sich anscheinend doch aus, hier offen zu kommunizieren.
Er muss ja auch jede Person so wissen, was sie möchte und was die Drawbacks sind. Ich denke mir gerade, Kollegen erzählen und Kolleginnen hat halt auch sehr mit der Branche, wo man ist, zu tun. Mhm. Meine Frau ist da, arbeitet ein bisschen woanders und ist da viel vorsichtiger als ich, was ich für sehr sinnvoll achte. Bei mir ist das nicht so dramatisch, wenn das alle in der Firma wüssten.
Kann ich verstehen. Ich denke mir das, wenn ich jetzt mir überlege, wenn ich im Job jetzt ganz offen erzählen würde, Polyamor zu leben oder vielleicht auch, weiß ich nicht, lesbisch zu sein. Ja, ich glaube, das wird durchaus, könnte ich mir vorstellen, auch auf Widerstand stoßen. Und man ist ja dann auch sehr gern ganz schnell einmal ausgegrenzt, wenn man vielleicht nicht so den gesellschaftlichen Konventionen folgt, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf.
Jo, ja, vielleicht wollen wir. Das haben wir bisher zum Glück überhaupt nicht erlebt. Ja, also super. Fast alle, denen wir es gesagt haben, haben schlimmstenfalls mit Sorge um uns reagiert. Mhm. Gab's ganz wenige, die nicht irgendwie zumindest interessiert waren.
Ja, vielleicht wollen wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz auch noch ein bisschen die Begriffe definieren oder auch ein bisschen abgrenzen. Also Polyamorie ist bitte nicht zu verwechseln mit Polygamie, was ja in Österreich verboten ist und heißt, mehrere Ehepartner, Partnerinnen zu haben. Korrigiere mich, wenn ich einen Blödsinn sage. Und Monogamie ist halt, glaube ich, die Entscheidung, wirklich mit einem Partner, einer Partnerin zu leben und daneben keine Beziehungen zu haben. Ja, eigentlich ein Modell, das, glaube ich, auch gesellschaftlich bestimmt ist. Denn wenn wir uns anschauen, wie es früher war, wo es darum ging, dass wir ja Kinder in die Welt setzen und den Fortbestand der Bevölkerung sichern, da war es, glaube ich, anders. Und ich glaube, wir sind nicht so ganz dafür geschaffen. Aber vielleicht weiß da die Elisabeth Rieder auch noch eine Antwort dazu in ihrem Podcast. Und Nicht-Monogamie heißt, würde das in deiner Welt jetzt heißen, man hat sich halt entschieden, fremd zu gehen? Oder kannst du mit dem Begriff Nicht-Monogamie was anfangen?
Ja, sicher. Also Nicht-Monogamie ist noch viel breiter als Polyamorie. Ich vergleiche es eigentlich eher mit so Begriffen wie offene Ehe oder Ethical Non-Monogamy, ENM, fallen da oft. Das ist ein bisschen breiter gefasst. Also Nicht-Monogamie beginnt schon bei Betrügen. Dann lebt man nicht mehr mit einem Partner. Ein klassisches Don't ask, don't tell, also mach, was du brauchst, aber erzähl mir nichts davon, fällt vielleicht schon unter ethische Non-Monogamie, aber ist noch eben nicht Polyamor, wo im Normalfall alle transparent Bescheid wissen, oft sich auch zumindest kennen, aber der große Unterschied zu dem, was man klassischerweise unter offene Beziehung, wo man sich oft rein Körperliches auch drunter vorstellt. Bei Polyamorie geht es auf jeden Fall, wie der Name auch sagt, darum, Gefühle fühlen zu dürfen. Und es ist auch gewünscht so.
Wie ist es jetzt bei dir und deinen Beziehungskonstellationen? Du hast ja schon erwähnt, deine Partnerin, mit der du dich entschieden hast, den Weg der Polyamorie zu gehen. Aber wer spielt da jetzt noch mit? Wie schafft man das auch zeitlich etc.? Puh, hilf mir, wie ihr das checkt.
Ja, also ich komme, wie viele Leute in der Polyamorie, die ich kennengelernt habe, aus einer monogamen Beziehung zuerst und lebe mit einer fixen Partnerin zusammen, kann man auch dann Nesting-Partner oder Partnerin nennen, wo man ein gemeinsames Nest teilt, also in einem Haushalt wohnt und mit dieser Person den Alltag teilt und rundherum in unterschiedlicher Intensität Beziehungen führt.
Okay.
Und da kann ich jetzt unser sogenanntes Polykül, also diesen String an Beziehungsformen gerne ein bisschen aufzeigen. So zum Beispiel habe ich seit über einem Jahr etwas Rechtloses mit einem Mann, den ich so einmal im Monat treffe. Der ist auch verheiratet. Und wenn man dann von seinem Mann so beginnt, rüber über eben die Person, die ich monatlich sehe, zu mir. Und dann gibt es noch eben noch meine Frau, die ebenfalls zum Beispiel einen Partner hat, der auch wiederum eine Partnerin hat. Das ist so die Spannbreite, die maximale, die ich gerade ziehen kann von Personen, die ich namentlich kenne. Weil es durchaus einfach üblich ist, so ab einem gewissen Zeitpunkt Partnerinnen voneinander kennenzulernen. Machen auch alle unterschiedlich, aber wir finden das sehr angenehm, ab einer gewissen Intensität da die sogenannten Metamours, also die Personen, also wenn zwei Personen mit einer gleiche Partnerin haben, sind sie Metamours und meine Metamours lerne ich tendenziell recht gerne kennen. Man muss nicht immer Best Friend werden, ist natürlich schön, wenn schon, aber wenn nicht, ist es okay, aber kennen tue ich gerne. Und ja.
Darf ich mir das so vorstellen, dass kennenlernen im Sinne von, man wird es vorgestellt und so, jetzt weißt du, mit wem ich mich noch treffe? Oder unternimmt man dann auch vielleicht in einer größeren Gruppe was?
Ganz unterschiedlich. Also ich kann sagen, wie es bei mir ist, aber ich kenne Polyküle, die aktive Polykülarbeit machen und sich monatlich treffen. Ich kenne Polyküle, die sich teilweise gut verstehen, aber saukompliziert gestrickt sind. Das, was ich jetzt so gezeichnet habe, war ja ein langes V-Konzept. Es gibt ja dann oft noch, also auch ich treffe mehr als jetzt zwei Leute und genau, dann verstehen sich auch nicht immer alle, habe ich auch schon mitbekommen bei manchen, also bei uns geht's bis jetzt, Gott sei Dank zum Glück. Ja, bei uns ist das tendenziell so, es gibt dann mal ein Kennenlernen, das ist so klassisch ein, was weiß ich, man geht gemeinsam spazieren oder es ist sogar nur ein, man trifft sich, man holt die Person ab und dann sieht man sich mal für 5 Minuten und das ist einmal ein erstes Beschnuppern, wenn man sehr vorsichtig machen will. Und dann hat man zumindest mal ein Gesicht und dann nimmt man das gemeinsam was. Wir schmeißen prinzipiell, meine Frau und ich, immer wieder gerne Partys und da laden wir dann meistens alle Gspusis oder wie auch immer man sie nennen will ein. Da können sich dann immer wieder unterschiedliche Leute kennenlernen. Genau. Also,
wow, also organisatorisch, um nochmal auf die zeitliche Komponente zurückzukommen, stelle ich mir das wirklich ganz schön herausfordernd vor, einfach alles auch gut zu planen. Okay, du sagst jetzt den Mann, den triffst du circa einmal im Monat, das ist jetzt vielleicht nicht das Thema, Aber wahrscheinlich habt ihr ja auch neben der Polyamorie auch andere Dinge zu erledigen oder Hobbys oder eben Job und hin und her. Also wie schafft ihr das organisatorisch unter einen Hut zu bringen? Ich bin immer so im Detail, ich stelle mir vor, da gibt es einen gemeinsamen Kalender und also wie managt ihr das?
Es ist eigentlich, finde ich, nicht so unterschiedlich, wie wenn man Freunde treffen will. Also wenn man eine Freundin hat, die man einmal in der Woche trifft, dann ist das nicht so unterschiedlich, wie wenn ich eine Freundin habe, die ich einmal in der Woche für mehr halt als nur plaudern treffe. Und ja, also man ist halt dann immer wieder, weil wir halt beide sehr viele Leute treffen, immer wieder voneinander abhängig. Das kann schon kompliziert werden. Es hat ja auch jede Person einen anderen Punkt, wo sie genug hat an Intensität, also weil es halt nicht ein Vergeben so gibt im klassischen Sinn, wenn man einen hat, passt das, sondern halt unklar ist, wie lange ist man offen, gibt es das Wort polysaturated, wenn man sagt, meine Kapazitäten sind voll, ich habe keine zeitlich oder energetischen oder emotionale Availability mehr für mehr Leute, bin ich polysaturated und das kann man immer für sich entscheiden, wann das ist und ja, wie wir das halt machen, wir kommunizieren auf klassischer WhatsApp-Signal oder Telegram mit den Leuten, wann sie Zeit haben und meistens kommt dann, ich muss mich noch mit meinem Partner oder meiner Partnerin abstimmen und auch ich stimme mich fast täglich mit meiner Frau ab, aber mit ihr halt speziell, weil da geht es nicht nur um Treffen, die wir dann mit eben Spusis haben, sondern auch um Freundes- und Bekannten-Treffen, die ja auch irgendwie zu schedulen sind. Also es ist...
Na klar, ja.
Es ist so, würde ich sagen, als würde man halt sehr extrovertiert leben und sehr viele Leute treffen. Und sich nicht halt absprechen. Aber gemeinsamen Kalender haben wir noch nicht mit jemandem, weil wir noch nicht so eng mit jemandem verwoben sind, dass das notwendig wäre.
Verstehe. Beim Recherchieren, ich glaube, ich habe es bei der Elisabeth irgendwo wahrgenommen, kam ich auf den Begriff Poly Kitchen Table, also quasi, wo sich alle in der Beziehungskonstellation unter Anführungsstrichen an einen Tisch zusammensetzen, um einfach die Themen und Herausforderungen zu besprechen. Praktiziert ihr das auch?
Nicht nach der Definition. Also ich hab immer wieder über Kitchen Table Polyamorie geredet. Mit unterschiedlichen Leuten und ja, also wir besprechen eigentlich in Zweier-Settings Probleme und wenn man sich mit jemandem schwer tut, wird das eher über das V, also jede Person redet mit dem Partner der Partnerin und wenn wir gemeinsam sind, habe ich es bis jetzt eher so erlebt, dass man dann gemeinsam mal versucht, einfach eine nette Zeit zu haben, niemanden auf die Füße zu treten, ist irgendwie allgemein, es ist schon schwierig genug, weil da ja, dass sich niemand als dritte Rad am Wagen fühlt, das sind ja dann zumindest zwei Personen mit der eigenen Partnerin da und dass da sich niemand unwohl fühlt, ist eh schon schwierig genug, dann bereden man meistens, oder wir bis jetzt noch nicht so über Probleme. Ich glaube, wenn das zu einer Dreiecksbeziehung wird und es da eine freundschaftliche Bindung gibt zwischen den beiden Metamours, dann kann ich mir vorstellen, dass man beginnt, zu dritt zu reden. Aber Kitchen Table Poly claim ich trotzdem für mich, weil wenn man so definiert als alle können an einem Küchentisch sitzen, ohne dass es eskaliert, also sie kennen einander und wenn man eingeladen wird, dann schüttelt man sich zumindest die Hand und sagt Hallo. Oder umarmt sich und sagt Hallo, dann ist das eine Art von Kitchen Table Polyamorie, die ich voll angenehm und sehr, sehr positiv finde.
Ja, und wie schaut es aus mit Regeln, Regelungen, Grenzen? Mir fällt da Stichwort Verhütung ein. Vielleicht war das auch ein bisschen so das, was du vorher gemeint hast. Bekannte haben sich eher auch ein bisschen Sorgen gemacht. Geht das auch vielleicht in diese Richtung? Wie schaut der Rahmen aus? Ja, wo sagt ihr, soweit passt und da ist aber für uns beide klar, das geht sich nicht aus.
Ja, also das habe ich vor mit Bekannte machen sich Sorgen eher gemeint auf, sie machen sich Sorgen, dass diese Ehe zugrunde geht, weil wenn man es öffnet, dann ist das ein Zeichen für, es passt nicht mehr. Also die
okay.
kennen einfach dieses aus der Fülle heraus nicht so. Aber haben wir Regeln? Ja, wir haben Dinge formuliert, die eigentlich fast alle eh machen und viele haben es gar nicht so als Regel. Also Verhütung ist sehr üblich, da einfach sehr streng zu sein.
Macht Sinn, ja.
Ohne Kondom ist eigentlich sehr, sehr selten. Da muss man schon in einer wirklich engen Beziehung sein, dass das irgendwann geht. Beziehungsweise wird auch viel getestet einfach. Gerade wenn jemand neuer dazukommt, ist das sehr üblich, dass man da vorher, also, beziehungsweise wenn sich's intensiviert, oft einfach mal wieder Tests macht. Das ist, was man da gut machen kann, um alle Beteiligten möglichst gut zu schützen. Ansonsten mit meiner Nesting-Partnerin, also meiner Frau, die weiß immer, wo ich bin und ich weiß immer, wo sie ist, beziehungsweise wir wissen, wenn wir wen treffen. Es kann natürlich sein, dass wir auf Party sind und dort passieren dann spontan Dinge, die man erst im Nachhinein sagen kann. Das ist auch alles gut und okay, aber wenn man dann zum Beispiel von dort woanders hingeht und doch nicht nach Hause kommt und übernachtet, dann sagt man das schon auch. Also man teilt sich halt mit, wo man ist und mit wem man ist. Auch ein bisschen so sicherheitsaspektmäßig.
Ja, ja klar, und, weil egal wie macht sich das vis-à-vis irgendwie oder das daheim wartende Teilchen,
ja, genau,
des Konstrukts ja auch Sorgen, was ist denn da los? Also das ist für mich ja auch so in anderen Beziehungskonstellationen ja wichtig und gut. Das heißt, den Rahmen, so jeder weiß von jedem, es ist einvernehmlich und transparent, scheint so bei euch wirklich auch zu funktionieren. Und ich denke mal, Vertrauen wird ja auch ein großer Punkt sein, weil
sowieso.
Ich glaube, das kann ja nur funktionieren, wenn es auch wirklich offen und klar ist und dann nicht herumgemogelt und gelogen wird, das entspräche ja überhaupt nicht dem Konzept, oder?
Nein, das wäre genau das Gegenteil. Das war auch, was mir halt an Polyamorie so gut gefallen hat, dass es eben wirklich alles offen und wir erzählen uns alles. Das ist auch so eine Sache, die wir eben unter dem machen eh viele, aber es ist halt, wenn man sich sehr wertschätzend anderen Personen gegenüber verhält, dann erzählt man sich auch alles, was war. Jetzt, man muss nicht in die kleinsten Details gehen, aber was so grob passiert ist, ob es irgendwelche neuen Schritte gab, erzählt man sich. Beziehungsweise gerade mit meiner Frau erzähle ich mir auch immer, wo bin ich, wo stehe ich gerade emotional, beziehungsweise was hat sich in mir getan. Das immer schon sehr detailliert. Regel haben wir übrigens auch noch bezüglich zu Hause. Unser Schlafzimmer ist nur für uns. Wir haben ein Arbeitszimmer, wo wir ein anderes Bett inzwischen hingestellt haben, ein ausziehbares. Genau. Aber deine Frage war jetzt nochmal mehr in Richtung Transparenz, richtig? Ob man das
ja auch. Also nein, genau. Du hast das eigentlich eh schon beantwortet. Also wirklich Vertrauen, Transparenz. Dass das einvernehmlich, ja, jeder weiß von jedem, das waren auch so ein paar Stichworte, die wir aufgeschrieben haben. Ja, also ich glaube, ich höre es, dass ihr es so macht.
Ja,
das war eigentlich die Quintessenz.
Es ist auf jeden Fall so, dass sie mich meine Frau nach wie vor betrügen könnte. Wenn ich draufkommen würde, sie hat mit jemandem etwas gehabt und mir nichts davon erzählt, dann ist das einfach ein Regelbruch. So.
Ja,
und das würde das aufgebaute Vertrauen total kaputt machen. Also das ist super wichtig, dass alle untereinander. Und ja, also ich rede jetzt viel über sozusagen meine Nesting-Partnerin und wie ich mit ihr bin. Wie ich mit den anderen bin, muss man sich halt dann immer ausmachen. Wenn man sich so lose einmal im Monat trifft, dann erzählt man sich natürlich nicht jedes Date, auf dem man war und jede Person, die man einmal getroffen hat, und dann war nichts. Aber wenn meistens mehr entsteht, dann erzählt man sich schon davon. Oder ich halte es dann meistens so, dass ich versuche, das irgendwie natürlich im Gespräch zu erwähnen. Und je nachdem, wie intensiv man sich sieht, macht man sich dann eh meistens aus, wie viel will man voneinander wissen, dass man das Gefühl hat, man ist im Bilde.
Waren bei dir oder bei euch auch schon Momente, wo da so ein bisschen die Eifersucht aufgeflackert ist vielleicht? Oder wenn man jemanden vorgestellt bekommen hat und dann da vielleicht doch so ein bisschen unangenehme Emotionen hochkamen? Hast du da auch oder ihr da auch Erfahrungen schon gemacht?
Ja, natürlich, ganz viel. Also Eifersucht ist Ist völlig deplatziert zu sagen, dass es das gar nicht gibt oder so. Ich kenne das Gefühl sehr gut. Das ist direkt unter meinem Brustkorb so ein ganz festes Ziehen. Und es ist auch voll gut so. Also, das ist ja ein Hinweis auf etwas, das nicht passt. Ich habe viel, also man beschäftigt sich dann halt viel damit, was man damit macht. Und es
Genau,
ist
weil es
ein.
nur zu verdrängen wäre ja
Nein, nein,
rein
das
auch
wäre
von der
eine Katastrophe. Es
psychosozialen
gibt.
Sicht
Genau, es gibt
ein
halt
Hammer, ja.
Bedürfnisse dahinter, Entschuldigung.
Ja, ich bin schon fertig.
So, sorry, wollte ich nicht sprechen. Genau, es gibt halt Bedürfnisse dahinter, auf die es zu schauen geht. Ich habe manchmal das Gefühl, das Bedürfnis ist eigentlich einfach nur eine anerlernte Monogamie, ein Besitzverhalten, das überhaupt nicht meinem Weltbild entspricht. Und das muss ich einfach entlernen. Und dann kann ich es auch, wenn ich das Gefühl habe, hey, das ist alles, dann gehe ich da manchmal auch voll aktiv rein und fühle diese Emotion so stark wie möglich, stelle mir ganz wilde Sachen vor, einfach um da ganz reinzugehen. Und dann kann das fast Spaß machen oder fast. Ich finde das echt, also ich kann so, ich habe kaum ein Gefühl, dass ich sagen würde, dass negativ ist an sich. Es
Ja.
kann manchmal schwierig sein und es ist viel schwieriger, wenn man merkt, okay, da ist was mich wirklich stört oder da passiert etwas, wo ich mich unwohl fühle, dann wird das viel schwieriger. Also ich habe das auch schon gefühlt mit Personen, die ich erst ein paar Mal getroffen habe und dann ist da ein anderer Partner und der ist mir gegenüber sehr distanziert und dann spüre ich gleich, okay, das stimmt irgendwas nicht ganz und dann kann ich auch mit ganz neuen Personen, wo ich das total deplatziert finde, eigentlich auch Eifersucht spüren. Zusätzlich muss man es auch differenzieren von Neid. Eifersucht ist ja das, ich will nicht, dass du etwas mit wem anderen hast. Und Neid ist, ich will das, was du mit wem anderen hast. Und das sind sehr unterschiedliche Sachen. Eifersucht ist ganz oft Verlustangst, die dahinter
Ja,
steckt.
ja.
Während Neid ist mehr ein, ich wäre gerne mit dir ins Kino gegangen. Ich hätte das, was du mit dieser Person machst, gerne gemacht. Und dann ist halt die Antwort eine ganz andere. Bei Neid ist dann, okay, wie können wir das in unsere Beziehung auch einbauen, was ich jetzt mit einer anderen Person mache?
Also super cool, weil alles, was du da jetzt aufzählst, sind ja eigentlich auch Anwendungen in der psychosozialen Beratung. Ja? Also sich auch wirklich diesem Gefühl der Emotion stellen, auch zu schauen, was ist das wirkliche Bedürfnis dahinter? Also wo ist der Ursprung in diesem Gefühl, das gerade jetzt unangenehm ist? Sehr, sehr cool, ja, muss ich wirklich sagen. Ich meine, ich weiß es ja nicht, vielleicht hast du auch irgendeinen beraterischen oder psychologischen Hintergrund.
Nein.
Ja, dann gratuliere. Oder vielleicht auch viel von der Elisabeth gelernt, möglicherweise. Wobei ich bei der Gelegenheit vielleicht gleich auch einmal nochmal auf die Elisabeth Rieder zurückkommen möchte, weil ich glaube, es ist auch sehr schwer, Angebot zu finden, wenn man Polyamor lebt und sich da vielleicht auch besser vernetzen will. Also die Elisabeth Rieder ist so wie ich auch diplomierte Lebens- und Sozialberaterin. Allerdings hat sie ihren Schwerpunkt auf Beziehungsberatung für alle Formen von Beziehungen. Also so unterstützt sie Einzelpersonen und Paare, wo die Beziehung halt vielleicht gerade einen Veränderungsprozess erfährt und findet Klarheit und Orientierung mit ihren Vis-à-vis. Und ihre Spezialgebiete sind eben vor allem Themen wie Beziehungsöffnung, offene Beziehung, Beziehungsanarchie, Polyamorie und vieles mehr. Ich möchte mich an der Stelle auch bedanken bei der Elisabeth, dass sie uns hier vermittelt hat, weil ich wüsste ehrlich nicht, wie ich sonst jemanden gefunden hätte, der so wie du, Stefan, so offen auch darüber spricht, ja. Und neben der Beziehungsberatung, jetzt wird es vielleicht auch spannend für Polyamor-Lebende, bietet die Elisabeth Rieder auch Events und Workshops an. Zum Beispiel das Poly-Speed-Dating, die Gruppe Offener gesagt, aber auch Poly-Afterwork und vieles mehr. Wie gesagt, ihre Kontaktdaten werde ich dann in den Shownotes auch verlinken. Genau, Sidestep zu Elisabeth. Und ich wollte natürlich noch ein bisschen weiter fragen. Ich glaube, gehört zu haben, aber vielleicht habe ich mich verhört. Regelbrüche gab es bei dir und deiner Nestpartnerin, nenne ich sie jetzt einmal, noch nicht. Habe ich das richtig verstanden? Oder gab es schon Regelbrüche?
Nein, nicht wirklich. Also wenn Kleinigkeiten passieren, dann ist halt wichtig zu sagen, das, was gewesen ist und dann halt damit umzugehen. Was Größeres gab es nicht bei uns. Eher so, dass man sich in einen Graubereich begibt und dann im Nachhinein erst draufkommt oder währenddessen, hey, das ist eigentlich ein Graubereich. Dann muss man sich halt in der Situation so integer wie möglich verhalten und nachher das nachschärfen. Also Genau. Und ja, eher viel spannender finde ich als Regelbrüche die Frage nach Regelveränderungen, was sehr, sehr typisch ist. Also wir haben zum Beispiel angefangen und gesagt, in unserer Wohnung sind nur wir zwei. Und dann gibt es halt dann irgendwann den Punkt, wo das logistisch sehr mühsam ist, weil das machen mehrere polyamore Paare so. Und wenn man sich dann trifft und weder bei der einen noch bei der anderen Person sein kann, ja, dann wird es halt schwierig. Und wir
Oder
haben
teuer.
ja, oder sehr teuer. Ja, wenn man sich's leisten kann, dann natürlich.
Jedes Mal ein schickes Hotel oder ein Stundenhotel. Jetzt
Genau.
sage ich, das ist ganz flapsig so. Ich kann
Richtig.
mir vorstellen, ja, wir gehen auch ins Geldbörsel.
Naja. Ja, das kommt halt auch an, wie man datet. Aber ja, es kann sehr schnell ins Geldbörsel gehen, wenn man auch viel wegfährt mit unterschiedlichen Personen. Dementsprechend. So. Also dann geht man halt auf die Person, mit der man sich den Alltag teilt, zu und ja, redet drüber, hey, diese Regel haben wir aufgestellt, aber ich fühle das ein bisschen anders. Was machen wir damit? Und die allermeisten Regeln, die es so gibt, die jetzt nicht gerade so sind wie Verhütung oder Testen, verändern sich oft. Also ganz oft gibt es mit der Zeit mehr Vertrauen und weniger Regel. Und das fühlt sich auch viel besser an, wenn man darauf vertraut, dass die andere Person die Bedürfnisse der anderen Person im Blick hat, anstatt irgendwie zu stark versuchen, über Regeln zu kontrollieren, was eh nie wirklich gut funktioniert.
Also wenn ich dir so zuhöre und auch einmal weggehst vom ursprünglichen Thema heute, habe ich wirklich das Gefühl, dass ihr generell sehr viel sehr richtig macht in
Dankeschön.
einer Beziehung, weil ich ja auch natürlich Erfahrung selber habe und auch mit anderen Paaren. Ich glaube, da kann sich jeder, nicht nur der Polyamor lebt oder leben will, schon mal ein bisschen was abschauen von euch. Und vielleicht ist das auch euer Rezept, dass die Polyamorie auch so gut funktioniert. Ja, also ich wünsche euch weiter so und weiterhin viel offenen Umgang damit. Das ist wirklich, ich glaube, wirklich eines der Kernelemente in dieser Beziehung, also beim Entschluss, Polyamor zu leben, ja, Offenheit, transparent, eben wie gehen wir um, wenn sich was ändert, versus hu, nicht hinschauen, scheu, zu viel Vorsicht vielleicht, ja, also ich glaube wirklich, wenn man da nicht offen drüber reden kann, ist alles zum Scheitern verurteilt. Weiß nicht. Was meinst du?
Also ich würde dazu sagen, dass ganz viel, was man durch Polyamorie lernt, für monogame Paare sehr gut anwendbar ist. Also es gibt echt nur wenige spezifische Sachen, wo es echt darum geht, okay, wie geht man zum Beispiel mit jetzt Eifersucht zwischen Leuten um? Okay, das ist eine sehr spezifische Poly-Sache, aber die allermeisten Sachen, wie geht man mit Emotionen um und so, tun ganz vielen Paaren gut. Und der große
Genau.
Unterschied ist, in der Polyamorie kriegt man wahnsinnig schnell sehr, sehr viel an den eigenen Shortcomings und Problemen gespiegelt. Das heißt, ich bin auch sehr vorsichtig, Polyamorie-Leuten zu empfehlen. Wenn man gerne über Beziehungen redet und viel mit Personen kommuniziert, ist das gut. Wenn nicht, glaube ich, wird es sehr schwierig. Und das andere ist halt, dass man auch echt bereit sein sollte, sich seinen eigenen Dämonen zu stellen, weil das muss man ganz viel machen. Das passiert ganz viel und das macht nicht nur Spaß. Und es ist schön, wenn du mir dieses Kompliment gibst, dass ich meine Beziehungen da anscheinend ganz gut lebe. Und ich bin prinzipiell auch der Meinung, aber man kommt natürlich auch auf viel drauf und das ist zwischendurch immer wieder schwierig. Ja, und dann arbeitet man und schaut hin, was da ist.
Super,
Aber
super.
ja, ich muss.
Hinschauen höre ich als psychosoziale Beraterin ganz, ganz gerne, ja, weil da fängt die Arbeit, aber im positiven Sinne gemeint, ja auch an. Und wie gesagt, du hast das eh richtig erklärt. Den Dämonen stellen, den Monstern stellen, mal schauen, was spiegelt mir das Leben da gerade oder was habe ich da in mir selber noch nicht verarbeitet. Jo, weil du vorher gemeint hast, also vielleicht einmal je nachdem, wie man datet, zum Beispiel auch gemeinsam wegfahren. Wie kann ich mir so die Urlaubsplanung bei polyamoren Paaren, auch wenn es vielleicht nicht bei euch jetzt so zutrifft, aber vielleicht auch bei anderen, die du oder ihr kennt, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also ich tue mir schon immer schwer mit meinen Lebensgefährten und dann, wenn ich noch mit ein paar Freundinnen wegfahren will und dann die ganzen Urlaube mit 1000 Leuten im Büro abstimmen, Hui, wie funktioniert das?
Ja, unterschiedlich wie halt das Polykül ist. Also ich kenne tatsächlich sehr wenige, die Polykül jetzt so leben, wie du es ein bisschen andeutest, dass man in einem Haushalt zu dritt lebt. Das ist schon sehr intensiv, so kommunenmäßig. Ich kenne ganz viele, die zu zweit mit Nesting Partners sind oder auch die alleine wohnen und halt mehrere Partner und Partnerinnen haben. Und ja, dann ist meistens fahrt man mal prinzipiell mit dieser Person auf Urlaub. Gerade Wochenenden passieren auch, also das ist auch der Level, den wir immer wieder gemacht haben schon, mit Einzelpersonen mal über ein Wochenende, ein, zwei Nächte wohin fahren. Und dann spricht man sich halt mit der Person ab und zu Hause, ob das eh okay ist. Da ist halt sehr wichtig, wie viel Urlaub ist man bereit mit anderen Personen, wie viel achtet man dann auf diese Nestbeziehung und dann ja plant man wie mit Freundinnen. So, also es ist ja nicht so groß unterschiedlich. Man nimmt sich halt Zeit, man muss halt, da, wenn man zu dritt ist, also puh, zu dritt auf Urlaub fahren, glaube ich, ist sehr schwierig. Da habe ich schon Berichte gehört über Einzelpersonen, die sich darüber gewagt haben, muss man sehr, glaube ich, darauf achten, als die Person in der Mitte des Vs, dass man dann nicht eine Person sich als drittes Rad am Wagen fühlt, aber kann auch funktionieren. Speziell, wenn eine gute Freundschaftsbeziehung zwischen den Metamours besteht. Aber ja, das haben wir noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, wir sind irgendwann mal so gut mit irgendwem, dass das gut funktioniert. Und wir stellen uns das auch sehr spannend vor, weil wir auch viele Dinge gerne ausprobieren. Aber aktuell plane ich Urlaub eigentlich ausschließlich mit Freundinnen beziehungsweise meiner Frau und eher Einzeltage mal mit Spusis.
Okay. Nachdem ich dich ja über die Elisabeth, ich sage mal, aufgegabelt habe, darf ich davon ausgehen, dass du sie irgendwo im Zuge ihrer diversen Angebote kennengelernt hast? Sei es jetzt beim Poly-Speed-Dating oder vielleicht im Einzelsetting oder am Stammtisch, ist das korrekt?
Ja, also ich habe prinzipiell da vielleicht dazu so, ich finde das super interessant, mich auszutauschen mit anderen polyamoren Leuten und meine Frau gar nicht. Die datet, die liest sich ein, aber sie hat ein, zwei Sachen ausprobiert, aber nie sonst zu irgendwelchen Veranstaltungen gegangen und so und ist sehr glücklich so. Ich bewege mich viel in Sex-Positive-Räumen, und also so alles einmal ausprobieren, all die Veranstaltungen, die du von der Elisabeth aufgezählt hast, habe ich auch irgendwann einmal besucht. Das heißt, ich war einfach auf mehreren von ihren Events, weil ich irgendwie alles gerne einmal ausprobiere, wenn es mir dann richtig gut gefällt, auch öfters. Und was da auch ganz spannend dran ist, ist so dieses Vorbilder kennenlernen, weil wir haben halt einfach da reingestartet und niemanden gekannt, der das erfolgreich macht, vor allem nicht über längere Jahre. Man hat ja so das Vorurteil, okay, das ist eine kurze Phase, aber es kann ja nicht funktionieren. Und da war es richtig schön für mich, viele, viele Menschen kennenzulernen, die das seit Jahren richtig gut und toll und integer machen. Gibt natürlich, wie auch in
Super.
monogamen Paaren, Dinge, wo man sich denkt, oh Gott, nie im Leben. Das ist ja total toxisch, aber gibt auch sehr viele, die das sehr reflektiert und cool machen.
Und weil du auch gesagt hast, so Sex-Positiv, Events oder Angebote, gehe ich davon aus, dass die Schwelle da auch dazu gehört. Das ist ja auch eine spezielle Organisation, die das sehr viel anbietet. Hast du da auch schon mal Besuch abgestattet?
Ja, ich glaube, ich war auf so 7 oder 8 verschiedenen Events in der Schwelle, die haben da so ganz unterschiedliche Sachen. Auch da großes Ausprobieren. Ein paar wenige habe ich öfter gemacht, aber viele, viele einmal ausprobiert und da viel Cooles, vieles, wo ich mir nachher gedacht habe, habe ich viel gelernt. Aber ja, es gibt auch Soul, House gemacht, ist jetzt eher so Disco-mäßig, Sex Positive, die Schwelle macht eher so direkt, also Workshops, ganz, ganz unterschiedliche, von Playfight über Kakaozeremonien oder halt Open Evenings, sehr viel auch. Also was ganz spannend ist, der Kink-Bereich, also so BDSM oder sowas in die Richtung oder dominieren auf irgendeine Art, ist irgendwie sehr verschränkt mit dem Polyamorie-Bereich. Und da gibt es oft Plätze, die so beides bisschen bespielen. Und ich identifiziere mich jetzt ausschließlich mit Polyamorie-Bereich, aber komme mit dem anderen sehr viel in Berührung dadurch. Es gibt noch Vibrations, die machen auch Sex-Positive Partys. Genau. Also da
Gibt es
gibt's
doch schon ein ziemlich
einiges.
breites Angebot, wenn ich mir das jetzt so anhöre. Also
Also,
durchaus im Kommen.
ja, mein 10 Jahre, ich habe ein Familienmitglied, das 10 Jahre jünger ist als ich, und diese Person lebt in einer Welt, wo, also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen in der linken Bubble, aber das ist überhaupt nicht mehr automatisch, wenn man zusammenkommt, dass also das Monogam so die Norm ist. Und der, ja, die gehen halt immer wieder auf so Partys, also auf so Sexpo-Partys nennt man die dann. Und so, ja, ist einfach auch irgendwie viel mehr wird normalisiert so. Und das ist voll schön. Als
Ja,
bisschen noch
ja,
eine
ja.
halbe Generation anders als ich.
Wahnsinn, super. Sag, und was würdest du jetzt abschließend noch Zuhörerinnen, jetzt egal, ob die Polyamor leben oder nicht, so als Abschlussmessage mitgeben? Vielleicht einerseits jenen, die da so gerade darüber nachdenken, andererseits jenen, die vielleicht jetzt da doch bis zum Ende zuhören und sich denken, na, puh, das ist ja schon ein starkes Stickel. Was wäre da deine Abschlussmessage?
Ha. Ja, ich, also, ob das für einen selber was ist oder nicht, muss eh, also, weil du ein bisschen in diese Richtung das angedeutet hast, das muss eh jede Person wissen. Und ich bin schon da eher der Meinung, muss man es gleich ausprobieren. Das ist schon eine Tür, die mal dann ziemlich offen ist und wo ziemlich viel passiert. Also kann man sich schon gut überlegen. Eher so eine allgemeine Schlussmessage, die ich gut finde, ist, die wirklich für alle irgendwie Sinn macht, ist offener zu sein, was Beziehungsformen betrifft. Also wir haben ein sehr starkes Offensein, was Geschlechter betrifft gerade. Da trifft man übrigens auch sehr, sehr viele im Polyamoren-Bereich, Non-Binary-Personen, die mit they/them identifizieren. Es gibt eine sehr starke Mononormativität in der Gesellschaft, und ich will da auch eine Lanze brechen für Personen, die aktiv alleine leben und glücklich damit sind und die ganze Zeit damit konfrontiert sind, dass alle
Wieso bist
das
du immer
Gefühl haben.
allein und wieso hast du keinen Partner und bla bla
Genau,
bla.
bist du,
Super.
also da erwarten, dass man suchend ist und einen so als halbe Person oder gescheiterte Person oder
Ja.
so wahrnehmen.
Ja.
Auf der anderen Seite ist mir gerade habe ich mitbekommen, ein verheiratetes Paar, das gerne Kinder pflegen, also Pflegekinder aufnehmen würde und offen gesagt hat, dass sie polyamor sind, und jetzt muss die MA11 ethisch einmal checken und einen Check durchführen, ob Polyamorie überhaupt ein Konzept ist, das okay ist für Pflegekinder, wo ich mir denke, das ist ein verheiratetes Paar und da gibt es noch mehr zusätzliche Kontaktpersonen für das Kind. Also ich kenne selbstgemachte Kinder sozusagen, unter Anführungszeichen, die sehr glücklich leben in polyamoren Beziehungen, wo es einfach zusätzliche Bezugspersonen gibt,
Ja.
die Partner der Partner, also der Eltern, die einfach sehr nah sind und was total bereichernd sein kann. Und diese Personen, die da Pflegekinder aufziehen möchten, sind damit konfrontiert, dass sie Angst haben, wenn sie das jetzt verstecken mit der Polyamorie, dass sie dann vielleicht die Kinder abgenommen werden, wenn das Kind mal spricht und von der eigenen Normalität erzählt.
Also es gibt dann nicht nur gesellschaftlich, sondern offensichtlich auch darüber hinaus noch rechtlich einiges
Genau.
abzuklären und das spielt ja sehr stark ineinander. Ja, also ich glaube, da dürfen wir alle und unser System noch viel dazu lernen und deswegen sage ich auch noch einmal danke, dass du da wirklich offen darüber sprichst. Ich finde das toll. Ich finde generell toll, wie ihr das macht, egal ob Polyamor oder nicht. Also diese Offenheit und Transparenz und dieses viele Reden über die Dinge ist, glaube ich, sehr wichtig in einer Beziehung. Ja, ich bin mit meiner langen Liste an Fragen soweit fertig, wobei ich könnte wahrscheinlich jetzt noch stundenlang mit dir weiter plaudern. Nur wollen wir halt den Podcast, die Dauer nicht so überstrapazieren. Hast du noch irgendwas, was du vielleicht abschließend noch sagen willst oder noch unterstreichen willst?
Ja. Na, ich glaube einfach, die Zusammenfassung von meinem letzten Punkt ist so, dass einfach eine gewisse Offenheit gut ist für unterschiedliche Personen, können unterschiedlich glücklich werden. Und ich glaube, gerade bei Polyamorie gibt es eben dieses Vorurteil von, das ist nur eine kurze Phase, oder die wollen, die machen das, weil sie eh auseinandergehen, oder die sind nur interessiert an total viel sexuellem Kontakt und haben, da gibt es überhaupt keinen Tiefgang. Und das kann schon so sein, gibt es auch. Also ich habe sehr viele nicht besonders tolle polyamore Beziehungen auch gesehen. Aber es kann halt auch einfach richtig gut funktionieren und demgegenüber offen zu sein und einfach zu sagen, es gibt andere Konzepte, man kann allein leben, man kann auch mit vielen Personen leben und nicht diese Mononormativität überall so drüber stellen. Das ist, glaube ich, etwas, was vielen gut täte.
Ja, ich denke mal, dem gibt es wirklich nichts hinzuzufügen. Hinzufügen werde ich natürlich in den Shownotes einiges an Informationen und auch an Anlaufstellen, die du vorher genannt hast, natürlich auch die Elisabeth Rieder mit ihrem Angebot. Dann gilt es eigentlich nur mehr, mich nochmal ganz herzlich für deine Offenheit zu bedanken. Ich wünsche dir und euch und allen in der Konstellation, die vielleicht noch kommen gehen, weiterhin alles Gute, viel Erfahrungen und möchte mich hiermit verabschieden. Freue mich, wenn wir uns vielleicht an anderer Stelle mal treffen oder hören oder sehen. Stefan, alles Liebe und tschüss.
Dankeschön. Ciao.
Und das war's auch schon wieder vom Coaching Funk. Ich hoffe, auch für Sie waren spannende und unterhaltsame Inputs dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.